Ich habe lange hin und her überlegt, was könnte, was soll der Predigttext an diesem Abend, in diesem Gottesdienst sein. Und ich habe mich schlicht und ergreifend dazu entschlossen, die Perikope des morgigen Sonntags zu nehmen. Vielleicht eine Herausforderung. Ich hoffe aber, dass doch das eine oder andere drin ist, das sie anspricht. 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 10. Und ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an anderer Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Hoheit, liebes heiliges Volk, liebe Gemeinde, dieser heutige Predigttext spricht uns bzw. bereits die einstigen Adressaten und Adressatinnen mit reichlich wertschätzenden Ehrenbezeugungen an. Von Gott erwähltes Volk, königliche Priesterschaft, heilige Nation. Ich vermute, so überschwänglich hoch zu schätzen, sehen wir uns und unsere Gemeinden und Kirchen nicht. Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns immer wieder hinterfragen und selbstkritisch in Frage stellen? Zum Beispiel, weshalb werden wir in unserer Gemeinde und in unserer Kirche immer weniger? Was haben wir falsch gemacht, dass uns die jungen Familien abhanden gekommen sind? Was haben wir versäumt, dass die Jugendlichen hier in unserer Gemeinde keine Heimat gefunden haben? Weshalb haben ganz speziell auch hier die Kinder in der Nachbarschaft unsere immer wieder neu kreierten Angebote nicht genutzt? Der Bedeutungsverlust christlicher Kirchen und Gemeinden ist unübersehbar. Und der seit Jahren zu beobachtende Mitgliederschwund macht traurig und ratlos. Dass immer weniger, gerade auch ehrenamtliche Mitarbeitende, immer mehr Aufgaben bewältigen und sich überlastet fühlen, macht große Sorge. Mit mehr oder weniger erfolgreichen Aktionen und Kampagnen wollen wir wieder positiv ins Blickfeld unserer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen rücken und mit strukturellen, organisatorischen und personellen Veränderungen den Umschwung schaffen. Der Verfasser des ersten Petrusbriefes spricht die Gemeinde und die zu ihr gehörenden mit Hoheitstiteln an. Sie sind Auserwählte und Hochgeschätzte. Und zugleich zeigt die weitere Lektüre des ersten Petrusbriefes, dass die Christinnen und Christen in ihrem sozialen Kontext Fremdlinge sind. Hochgeschätzt und zugleich fremd. Ist das nicht eine gewisse Affinität, die wir auch für uns heute verstehen? Und unwillkürlich drängt sich mir die Frage auf, wie komme ich mir eigentlich vor? Hochgeschätzt oder fremd? Oder allgemeiner formuliert, wer bin ich eigentlich? In einer dramatischen, prekären Lage, nämlich im Gefängnis, hat Dietrich Bonhoeffer diese Frage sich auch gestellt. Wer bin ich? Bin ich ein selbstbewusster, starker Mensch, wie manche mich hier im Gefängnis erleben? Oder bin ich verunsichert, unglücklich, mutlos, wie ich selbst mich fühle? Auch ich stelle mir immer wieder diese Frage. Und nicht erst angesichts meiner in Pforzheim zu Ende gehenden Dienstzeit. Wer bin ich? Selbstsicher und zufrieden? Oder unzufrieden und unsicher? Ein Lied von der Rockband Novalis nimmt diese Frage auf. Wir hören, vielleicht bin ich ein Clown von dieser Band Novalis. So oft umher, nervös und ungeduldig, auf der Suche nach Geld und Ruhm. Lebe in Illusionen, will sein, was andere sind. Mein Geld ignoriert eine Anerkennung. Vielleicht bin ich ein Clown, dem niemand eine Manege baut. Vielleicht bin ich ein hohler Baum, der von Blättern und Blüten träumt. Dieses Lied ist über 45 Jahre und so lange begleitet es mich und gibt mir immer wieder zu denken. Die Bilder freilich vom Clown, dem niemand eine Manege baut, und vom hohlen Baum, der von Blättern und Blüten träumt, ja, sie sprechen mich an. Nervös und ungeduldig, auf der Suche nach Geld und Ruhm, die Suche nach dem Leben, sein wollen, was andere sind und ignorieren, was man selber ist und so weiter. Wer bin ich? Wer werde ich? Wie werde ich gesehen? Wie werde ich von meinem Umfeld erlebt? Wie sehe ich mich selbst und wie erlebe ich selbst mich? Was sind Ihre und was sind eure Gedanken? Ihre und eure Fragen bei der Frage nach dem, wer bin ich? Clown? Hohler Baum? Gutsherr, von dem Bonhoeffer schreibt, oder schwächlich, ganz bei sich selbst, unzufrieden, ständig auf der Suche, glücklich? Eine zweite Überlegung, die sich mir bei diesem Text aufgedrängt hat. Der Predigttext spannt einen Bogen. Er beginnt beim Säugling und er endet beim König. Am Anfang ist davon die Rede, dass wir Milch trinken und am Ende verkünden wir der Welt die großen Taten Gottes. Und dazwischen wächst das Haus Gottes. Ein Haus mit einem festen Fundament. Mit Jesus Christus als Grundstein, als Eckstein. Lebendige Steine werden in das Haus Gottes, die Gemeinde, eingefügt und fügen sich ein. Bei Stein assoziieren wir unbelebte Materie, ohne Anzeichen von Vitalität, hart, kalt, fest, unverrückbar, verletzend. Ausdrücklich, aber gewiss alles andere als unbeabsichtigt, nennt der Verfasser lebendige Steine. Vielseitig einsetzbar, vielfältig verwendbar, beweglich, austauschbar, veränderlich. Wenn ich an das Haus Gottes denke, dann nicht an eine königliche Priesterschaft oder eine heilige Nation, vielmehr sehe ich ein Haus voller Leben vor mir. Ich denke an meine Gemeinde und an die vierte Strophe des Liedes, das wir eingangs gesungen haben, wo es heißt, Gott, dir sei Dank, Gott, dir sei Dank für Menschen, die ich fand, die meinen Weg geteilt, mich Freund genannt. Ich danke dir, Gott, du hast sie mir gesandt. Halleluja. Das Haus Gottes ist Gemeinschaft, in der ich Freundschaft erlebe. Drei Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren sind mir hier bei dem lebendigen Haus Gottes an Gemeinde wichtig geworden. Zunächst, Gemeinde ist eine Gemeinschaft in Vielfalt. Hier haben ganz Fromme und ganz Liberale ihr Zuhause. Ich plaudere kurz aus dem Nähkästchen, Sie mögen es mir nachsehen. Nachdem vor 3 Jahren klar war, dass ich auch für den damals noch Bezirk Birkenfeld zuständig sein werde, der in unserer Kirche als sehr fromm gilt und galt, da wurde mir schon ein bisschen mulmig zumute. Würde ich, der ich kein Evangelist bin und auch nicht den theologischen Akzenten des Gemeinschaftsbundes nahestehe, würde ich dort gehört, akzeptiert, angenommen werden? Und rasch habe ich den Eindruck gewonnen, ja, tatsächlich, ich werde da akzeptiert, ich bin da angenommen und ich bekam immer und immer wieder positive Rückmeldungen nach den Gottesdiensten. Wenn wir einander als Gottes Geschöpfe sehen, die verschieden sind und von denen keines wichtiger und richtiger und besser ist als das andere. Und wenn wir einander den Glauben glauben, dann verstehen wir uns als Gemeinde Christi und können Freunde und Freundinnen werden, die Vertrauen zueinander und Leben miteinander teilen, nicht nur im Gottesdienst und in der Bibelstunde. Lebendige Steine, die in einer Gemeinschaft der Vielfalt freundschaftlich und vertrauensvoll miteinander verbunden sind. Und ich wünsche nicht nur der Birkenfelder Gemeinde, dass ihr diese Vielfalt als eine Bereicherung unseres Glaubens und Denkens weiterhin versteht und dass ihr nicht nachlasst, einander verstehen zu wollen und in der Vielfalt den Frieden Jesu findet. Ein zweiter Aspekt: Gemeinde in meinem Verständnis und meiner Erfahrung nach ist eine Gemeinschaft des Engagements. Glaube erweist sich, bewährt sich und wird gestärkt im Vollzug, im Tun, im Handeln, in der Praxis der Gemeinschaft. Gaben, Begabungen, Können, Kompetenzen, Vermögen intellektueller, handwerklicher, finanzieller Art werden in diese Gemeinde, Gemeinschaft eingebracht und geteilt und so vervielfacht. Zusammenhalten, zusammenstehen, einander tragen, einander ertragen, einander helfen, einander um Hilfe bitten, aktiv mitarbeiten und nicht vom Rande aus beobachten, zuschauen und beurteilen, was da nun richtig ist und was schief läuft. Lebendige Steine, die als engagierte Gemeinschaft halten und Halt geben, die nicht auseinandergehen, sondern zusammenbleiben, zusammenkommen, Begegnungen, Besuche, Fahrdienste, Hilfe beim Tapezieren auf der persönlichen Ebene und beim Frühjahrsputz, beim Handwerker- und Garteneinsatz in der Gemeinde. Sich in der und als Gemeinde engagieren, im Aufeinanderzugehen und durchs Öffnen unserer Kirchenräume. Unsere neue Bürgergemeinde hat mir das gezeigt und mich erleben lassen. Und ich wünsche euch, dass ihr in eurem Engagement, sich innerhalb der Gemeinde umeinander zu kümmern, auch um die Menschen in eurem Wohnhaus neben der Kirche und auch in eurem öffentlichen Einladen zum Kaffee an der Enns, zu Filmabenden, zu Advent in der Ruine und so weiter, dass ihr in diesem Engagement nicht nachlasst und immer wieder neue Begeisterung, Ehrgeiz und Kreativität entwickelt. Und ich wünsche euch, dass Menschen kommen, um zu bleiben, weil sie beeindruckt und begeistert sind von dieser Gemeinschaft und Teil dieser lebendigen Gemeinde werden wollen. Und noch ein drittes, nach der Vielfalt und nach dem Engagement, Gemeinde ist Gemeinschaft der Weltoffenheit. Die Gemeinde, von der der Verfasser des 1. Petrus schreibt, war eine Gemeinde, die sich ganz gewiss nicht in ihre wohlvertrauten Kirchenmauern beziehungsweise in ihre heile Hausgemeindewelt zurückzog. Vielmehr zeigte sie sich und ihre Botschaft in der Öffentlichkeit, was damals keinesfalls ungefährlich war. Christi Gemeinde wirkt durch die Menschen und den zu ihr gehörenden Christinnen und Christen in die Gesellschaft hinein. Diese Erfahrung durfte ich schon kurz nach meinem Dienstbeginn hier vor 8 Jahren machen. Mit dem Lauf für das Leben haben wir dies über einige Jahre hinweg getan. Denn beim Lauf für das Leben geht es letztlich darum, ein Zeichen zu setzen für Gerechtigkeit in einer gespaltenen und zutiefst ungerechten Welt. Das Geld des Laufs für das Leben ermöglichte es Menschen in der sogenannten Zweidrittelwelt, Jugendlichen, Männern, insbesondere Mädchen und Frauen, eine Ausbildung zu machen, einen Beruf zu ergreifen und selbst für ihren Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sorgen. Ja, Gemeinde Jesu Christi ist weltoffen. Sie sieht Not, sie sieht Leiden, sie sieht Ungerechtigkeit und hat den Anspruch, darauf zu reagieren, beizutragen zu Gerechtigkeit. Und mit dem Zertifikat umweltfreundliche Gemeinde zeigen wir als Pforzheimer Gemeinde, dass übermäßiger und unnötiger Konsum, dass Ressourcenverschwendung und Vermüllung auch des öffentlichen Raumes, gehen Sie mal hier einmal durch das Viertel, dass das alles dem von Gott gegebenen Leben schadet. Ich sage das nicht nur als Beispiel für die Menschen, die nicht so oft in unserer Gemeinde sind. Ich sage das auch ganz bewusst als Erinnerung an die Pforzheimer Gemeinde. Dazu haben wir uns, dazu habt ihr euch verpflichtet, und zwar bereits vor meiner Zeit. Nicht zu schweigen von der Zerstörung der Lebensgrundlage der Schöpfung Gottes. Das ist unsere, eure Verantwortung, sorgsam mit Gottes Schöpfung umzugehen und dies dann auch öffentlich zu bezeugen, zu bekennen und einzufordern. Ich wünsche euch, dass ihr weiterhin Impulse und Anstöße gebt, dass ihr eure Stimme erhebt und sichtbar seid, indem ihr gegen Ungerechtigkeit und für Gottes wundervolle Schöpfung kämpft. Und wenn ich jetzt eben lediglich von den Gemeinden Pforzheim, Birkenfeld, Neuenbürg gesprochen habe, dann fallen euch in Knittlingen-Bauschlott und in Eutingen-Öschelbronn ganz sicher Beispiele ein, wo ihr so etwas verkörpert, wo ihr für so etwas, darf ich es sagen, kämpft, Gemeinde Jesu Christi zu sein, die als solche erkannt wird und möglichen Widerständen auch standhält. Und damit komme ich zu meinem dritten Anliegen, das mir der heutige Predigttext aufgibt. Er schließt an das eben Ausgeführte an. Wir sind Teil des lebendigen Gebäudes, das von Gott auf dem Fundament Jesu Christi erbaut wurde, an dem weiterhin gebaut wird und das von seinem guten Heiligen Geist erfüllt ist. Wir, Sie und ich als Teil dieses lebendigen Hauses haben den Auftrag, nämlich, ich habe es bereits schon gesagt, seine großen Taten zu verkündigen. Diese großen Taten zu verkündigen, fordert uns bisweilen heraus, weil man sich am Fundament, weil man sich an einem Stein, auch an einem Grundstein oder Eckstein, bisweilen auch stoßen kann. Und weil der Eckstein manches Mal auch zum Stein des Anstoßes wird, weil unsere Botschaft nicht nur beruhigend ist, sondern weil wir auch Unbequemes zu sagen haben, eben von Ungerechtigkeit, von Zerstörung der Schöpfung zu reden. Und weil wir eben damit hin und wieder unsere Mitmenschen und auch uns selbst herausfordern und provozieren. Sind wir Gemeinde? Sind wir Kirche der Weltoffenheit? Ich zitiere Lothar Zenetti, was keiner wagt. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Ihr Lieben, so lasst uns mutig, unerschrocken, begeistert und hoffnungsvoll Licht ins Dunkel dieser Welt bringen. Und nun bin ich fast am Schluss und fasse zusammen. Wir sind von Gott wertgeschätzt. In einer königlichen Priesterschaft sind Minderwertigkeitsgefühle fehl am Platz. Bei Gott haben wir einen unschätzbaren Wert. Ich wünsche uns diesen Mut zu Selbstvertrauen und Gottvertrauen. Gott baut sein Haus aus lebendigen Steinen. Das sind wir, lebendig, freundlich, vielfältig, engagiert und weltoffen. Denn Gott beauftragt uns, seine großen Taten zu verkündigen, zu wagen, zu sagen, zu denken, auszuführen, Licht ins Dunkle zu bringen. Die großen Taten des barmherzigen und liebenden, gnädigen und mitgehenden Gottes in Zuspruch und Anspruch, in Zustimmung und Herausforderung verkündigen. In Gottes Namen. Amen.